Wenn Sie einverstanden sind, meine Damen und Herren, wollen wir jetzt wirklich beginnen. Ich nutze die erste Vorlesung, meine Damen und Herren, immer, um zunächst einmal grundsätzliche Überlegungen anzustellen. Wie ist diese Vorlesung aufgebaut? Welche Ziele verfolgen wir? Und das ist das, was wir heute auch erarbeiten werden. Zu den Vorlesungszeiten, meine Damen und Herren. Diese Vorlesung ist in Kombination mit einer Vorlesung, die im Wintersemester stattfindet, eine insgesamt 5-stündige Vorlesung. Im Sommersemester werde ich davon 2 Vorlesungsstunden abhalten. Und zwar typischerweise so, dass ich am Mittwoch, aber auch am Freitag die Vorlesungszeit nutzen werde, um 2 Stunden Vorlesung in diesem Sommersemester unterzubringen. Heute, aus gegebenem Anlass, kann ich nur 1 Stunde halten. Wir sehen uns aber am Freitag auch wieder, um dann auch das Wochenpensum auch ordentlich abzuarbeiten. Das ist der erste Punkt, meine Damen und Herren. Ich habe eine Zeit gehabt, da habe ich um 8 Uhr in der Früh begonnen, ja, 8 Uhr pünktlich. Das kam bei den Kolleginnen und Kollegen nicht besonders gut an. Jetzt starte ich pünktlich um 8.15 Uhr, sprich 8 Uhr CD. Da beginnt die Vorlesung, dauert dann genau bis 9. Was sind die Ziele der Vorlesung, meine Damen und Herren? Das ist ein wichtiges Anliegen, dass ich das am Beginn auch klar mache, worum geht es mir in meiner Vorlesung. Erster Punkt, meine Damen und Herren. Mir geht es darum, dass ich Ihnen im Rahmen einer 2-semestrigen Vorlesung die Grundlagen der organischen Chemie unter besonderer Berücksichtigung der Chemie der Arzneistoffe nahebringe. Die Grundlagen der organischen Chemie unter besonderer Berücksichtigung der Chemie der Arzneistoffe. Erster Punkt. Zweiter Punkt, meine Damen und Herren, mit dieser Vorlesung in diesem Semester und im Wintersemester möchte ich solide Grundlagen legen, damit Sie dann im Hauptstudium sich zurechtfinden, wenn es darum geht, die medizinische Chemie der Arzneistoffe zu erarbeiten. Das heißt, wir bauen hier eine Brücke zwischen der allgemeinen anorganischen Chemie über die organische Chemie hin zur medizinischen Chemie, zur Chemie der Arzneistoffe. Dritter Punkt, meine Damen und Herren. Sie alle kennen das Prüfungsverfahren in der Pharmazie, in der Medizin. Sie wissen, dass es so etwas gibt wie einen ersten Abschnitt der pharmazeutischen Prüfung. Eine Prüfung, die für alle Studierende, die hier in Deutschland Pharmazie studieren, gleich ist. Sie wird nicht von den Hochschullehrern durchgeführt, sie wird von den Prüfungsämtern durchgeführt, im Zusammenwirken mit dem IMPB, dem Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz. Und es ist mir ein besonderes Anliegen, dass Sie natürlich dann am Ende des 4. Semesters, am Übergang zum 5. Semester, diesen ersten Abschnitt der pharmazeutischen Prüfung tatsächlich auch erfolgreich absolvieren. Und in diesem Zusammenhang, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen heute, und das tue ich an der Stelle auch immer, das Ergebnis zeigen, meine Damen und Herren, das aktuelle Ergebnis des ersten Abschnitts der pharmazeutischen Prüfung, vor dem Sommersemester 2010, Frühjahr 2010. Und Sie wissen, diese Prüfung besteht aus insgesamt 4 Teilen an 4 Tagen. Das ist Chemie, das ist Biologie, das ist Physik einschließlich Arzneiformenlehre und das ist die Analytik. Und wenn wir uns jetzt das Ergebnis einmal ansehen in der Säule Chemie, meine Damen und Herren, vielleicht folgen Sie meinem Cursor, dann halten wir fest, nach dem Wintersemester 2009-2010 sind bundesweit 750 Studenten, 758 genau, zu diesem ersten Abschnitt der pharmazeutischen Prüfung angetreten, und zwar aus diesen Hochschulstandorten von Berlin bis Würzburg. Wir haben insgesamt 129 Misserfolge im Bereich Chemie. Das entspricht einer Misserfolgsrate von 17% im Durchschnitt. 17% im Durchschnitt. Wenn Sie jetzt schauen, wo Frankfurt hier liegt, Sie brauchen nur meinem Cursor zu folgen, dann liegt Frankfurt mit 12,2% Erfolgsquote eigentlich ganz gut. Also wir sind eigentlich froh und stolz, dass das Ergebnis insgesamt gar nicht so schlecht ausgegangen ist. Wenn Sie das vergleichen mit unserem direkten Mitbewerber hier in Hessen, beispielsweise mit Marburg, na dann sehen Sie, na mit den Marburgern halt man noch locker mit, nicht? 21,3% Durchfallrate. So, ich will jetzt nur die Chemie hier an dieser Stelle ansprechen, und weil die anderen Fächer werden sicherlich in anderen Lehrveranstaltungen angesprochen werden. Ich will Ihnen aber noch an der Stelle auch eine etwas detailliertere Analyse noch zeigen. Und zwar Jetzt ein bisschen konkreter auch das Fach Chemie aufgedröselt. Sie wissen, erster Abschnitt der pharmazeutischen Prüfung heißt 100 Fragen. 50 Fragen davon aus dem Bereich anorganische und allgemeine Chemie, 50 Fragen aus dem Bereich OC, Stereochemie, Nomenklatur aus diesem Cluster. Nun, wie sehen wir da aus, meine Damen und Herren? Interessante Ergebnisse. Wir haben durchschnittliche richtig beantwortete Fragen, allgemeine Chemie 66%, anorganische Chemie 56%, auf die ganze Bundesrepublik OC 48,5%. OC war diesmal richtig schwer, muss ich sagen. Also ich habe mich wirklich plagen müssen, um die Fragen korrekt zu beantworten. Wenn wir sehen, wo wir hier liegen, meine Damen und Herren, dann fällt auf, dass wir hier mit 65,1% für allgemeine Chemie, schauen Sie hier den Durchschnittswert an, anorganische Chemie 54,0, 56,3, 57,8, 58,5, durchschnittlich sind. Was heißt das, meine Damen und Herren, unter Berücksichtigung der ersten Folie? Wir waren zwar nicht besonders gut, ja? Aber geschafft haben wir es. Ja? Das heißt, die Hürde ist übersprungen worden und das ist auch gut so. Das freut mich auch ganz besonders, weil dieses letzte Semester, das war ein gutes Semester, aber wir mussten da stark motivieren und viel investieren, um dieses Ergebnis zu erreichen. Wir können zufrieden sein. Das, meine Damen und Herren, ist das, was ich Ihnen am Beginn des Semesters auch zeigen will, weil das für Sie natürlich auch wichtig ist. Sie wollen in einem Semester, oder sagen wir mal in zwei Semestern, diesen ersten Abschnitt der pharmazeutischen Prüfung auch absolvieren, positiv. Und da ist es mir schon ein Anliegen auch, dass wir im Rahmen dieser Vorlesung immer wieder auch diese Aspekte berücksichtigen. Und damit bin ich jetzt auch schon beim Aufbau der Vorlesung, meine Damen und Herren. Wie baue ich meine Vorlesung auf? Erste Aussage, ich lege Wert auf Disziplin. Das heißt, ich wünsche mir, dass Sie mir zuhören. Erster Punkt. Aber zweiter Punkt, ich werde sehr oft auch ins Publikum fragen. Heute kenne ich Sie noch nicht. Ja, den einen oder anderen kenne ich, Lisa zum Beispiel, ja, hier in der Mitte. Ja, wenn man herausragende Position hat, Lisa, dann kennt man natürlich die Namen. Aber ich bin sicher, dass ich am Ende des Sommersemesters viele von Ihnen kenne. Und glauben Sie mir, dieses Fragen-Antworten belebt auch eine Vorlesung, motiviert Sie mitzumachen. Niemand wird vorgeführt, jeder ist aufgefordert, sich kreativ einzubringen. Wenn keine Antwort kommt und eine falsche, ist das auch kein Problem. Aber wir sind hier eine, wenn Sie so wollen, Arbeitsgemeinschaft. Ich sehe mich hier natürlich in erster Linie als Professor, der hier lehrt, aber ich bin auch Ihr Coach. Ich möchte Sie wirklich motivieren, über die Vorlesung hinaus sich in diese Themen zu vertiefen, damit Sie selbst auch sich ein Grundgerüst, ein Fundament bauen, das dann belastbar trägt, ein Leben lang. Aufbauend auf dieses Fundament soll sozusagen ein Leben lang das Lernen möglich sein. Und wenn Sie sich selbst nicht einbringen, dann wird das nicht von Erfolg gekrönt sein. Und deshalb frage ich Sie auch immer wieder und motiviere Sie. Ein Element meiner Vorlesung, meine Damen und Herren, trägt das Kürzel HA. Und HA steht für Hausaufgabe. Das heißt, ich werde immer wieder auch an ganz bestimmten Stellen auf ganz bestimmte Themen, auf ganz bestimmte Kapitel verweisen, wo ich Ihnen den Rat gebe, lesen Sie in diesem Buch nach und vertiefen Sie sich da. Das dient einerseits zur Verbreiterung dessen, was wir hier in der Vorlesung erarbeiten. Das hat aber auch, das sage ich an der Stelle ganz klar und deutlich, Klausurrelevanz. Die Kolleginnen und Kollegen aus den früheren Semestern wissen das. Ich sage es Ihnen auch, also wenn Sie Ihre eigenen Aufzeichnungen machen und ich sage Hausaufgabe, dann gleich auch noch notieren. Ja? Wie heißen Sie?
Dorothea Porzig.
Dorothea, ich freue mich, dass Sie da sind. Ja? Ich freue mich überhaupt, dass das Sommersemester begonnen hat, muss ich sagen. Ich gehöre zu jenen Hochschullehrern der Goethe-Universität, die gerne lehren, muss ich wirklich sagen. Forschung ist super, ganz hervorragend, aber Lehre ist auch wichtig. Und deshalb freue ich mich auch, dass das Sommersemester wieder begonnen hat. Nun zum Aufbau, ganz konkret. Ich werde in den Vorlesungen immer drei Elemente machen. Das erste Element, ich werde immer das Molekül des Tages vorstellen. Und dieses Molekül des Tages ist typischerweise ein Arzneistoff. Ein Arzneistoff, der entweder bereits zugelassen ist und somit für die Therapie verfügbar ist, oder ein Arzneistoff, der sich in später Phase der klinischen Entwicklung befindet, somit vor der Zulassung steht, oder einen Arzneistoff vorstellen, der sich in der präklinischen Phase befindet. Uns geht es dabei nicht um die klinischen Aspekte in erster Linie, sondern in erster Linie geht es uns natürlich um die Chemie dieser Arzneistoffe, um die physikochemischen Eigenschaften und zu einem späteren Zeitpunkt, meine Damen und Herren, werden wir uns auch der Synthesen dieser Arzneistoffe annehmen. Das heißt, wir werden die Frage stellen, wie können wir beispielsweise einen Arzneistoff, der für die Therapie von Diabetes mellitus Typ 2 eingesetzt wird, chemisch-synthetisch zugänglich machen. Erstes Element. Zweites Element, meine Damen und Herren, ich werde immer wieder auch Fragen aus dem ersten Abschnitt der pharmazeutischen Prüfung, OC, in die Vorlesungen einbauen, um sie zu sensibilisieren, wie sich denn das, was wir momentan aktuell in der Vorlesung erarbeiten, später dann abbilden könnte beim ersten Abschnitt der pharmazeutischen Prüfung, wo Sie einsame Stunden verbringen werden. An 4 Tagen einsame Stunden. Da hilft Ihnen niemand. Nur der liebe Gott, sage ich immer an der Stelle. Ja? Warum? Weil Sie müssen dann die Prüfungsfragen alle selbst beantworten. Sie haben wenig Zeit, vielleicht 2 Minuten pro Frage. Also da müssen Sie schon fit sein. Und der dritte Punkt, meine Damen und Herren, das ist das, was ich als den roten Faden der Vorlesung bezeichne. Das heißt, wir werden uns dann aktuell mit ganz konkreten Themen auseinandersetzen. Und das wird natürlich jetzt am Beginn der Vorlesung, werden das ganz zentrale Themen der organischen Chemie sein, die wir hier besprechen. Also insgesamt eine Trias, der Arzneistoff des Tages, der Woche, das Molekül des Tages, der Woche, Fragen aus dem ersten Abschnitt der pharmazeutischen Prüfung und natürlich der rote Faden, Stoffgebiete aus dem Bereich OC. Ich möchte gleich an der Stelle auch sagen, dass ich überhaupt kein Problem habe, wenn Sie mich unterbrechen in der Vorlesung. Und wir haben hier ein Ritual, das hat sich positiv bewährt. Sie zeigen einfach auf, ja, sagen Ihren Vornamen dazu, ja, und stellen die Frage. Überhaupt kein Problem. Wenn Sie das Gefühl haben, hoppala, da möchte ich jetzt noch zusätzlich Add-on-Informations haben, habe ich damit überhaupt kein Problem. So, Bücherempfehlungen. Meine Damen und Herren, Bücher sind das Salz in der Suppe des Studiums. Im positiven Sinne, nicht versalzen, sondern richtig dosiert eingesetzt sind Bücher optimal. Und ich will Ihnen an der Stelle einige Bücher empfehlen, wo ich der Auffassung bin, dass sie gut geeignet sind, um sich hier in diese Themen, die wir auch besprechen, einarbeiten zu können. Ulrich Lüning, meine Damen und Herren, hat ein sehr tolles Buch geschrieben, und zwar Organische Reaktionen, eine Einführung in Reaktionswege und Mechanismen. Klares didaktisches Konzept, super aufgebaut, nicht in aller Tiefe, aber eine Möglichkeit, sich rasch einen schönen Überblick zu verschaffen. Wenn Sie so wollen, kaufen Sie das Buch am Freitagvormittag, gehen Sie ein Wochenende in Klausur in Ihrem Studenten, in Ihrem Studierzimmer, schließen Sie sich ein bis Montag in der Früh und arbeiten Sie das Buch durch und Sie werden Glücksgefühle erleben, meine Damen und Herren. Richtige Glücksgefühle. Weil Sie das Gefühl haben, hoppala, ich habe ganz viel schon verstanden. Ein zweiter Punkt, meine Damen und Herren, ist der hier gezeigte Autor, der 2 Bücher geschrieben haben, ähnlich wie das erstgenannte Buch, Wie funktionieren organische Reaktionen? Reaktionsmechanismen für Einsteiger. Also ein ähnlicher Titel, und leicht unterschiedlicher Ansatz, was die Herangehensweise betrifft. Beide Bücher kann ich wärmstens empfehlen. Auch die beiden hier jetzt gezeigten, das zweitgenannte hier auf dieser Abbildung, Reaktionsmechanismen der organischen Chemie, eine Einführung, das ist ein bisschen ausführlicher. Das ist ein bisschen ein dickeres Buch. Ja? Man muss nicht alles kaufen, man kann sich auch ausborgen, klarerweise. Wir haben ja hier die Bibliothek, wenn Sie so wollen, ums Eck. Vielleicht an der Stelle noch eine persönliche Bitte. Wir haben ja hier ein Buchgeschäft. Ja? Das lebt natürlich davon, dass es Bücher verkauft. Und ich bin da nicht beteiligt oder so. Ja? Aber ich wünsche mir, dass sich dieser Buchladen hält. Und er kann sich nur halten, wenn Sie auch als Kunden da gesehen werden. Also nutzen Sie die Möglichkeit, um hier direkt im Biozentrum auch Bücher einkaufen zu können. So, was haben wir noch, meine Damen und Herren? Reinhard Brückner, Reaktionsmechanismen, organische Reaktionen, Stereochemie, moderne Synthesemethoden, ist zweifelsfrei ein Buch für jene, die das Gefühl haben, über das, was wir hier erarbeiten, hinaus sich noch vertiefen zu wollen. Das ist kein Muss, aber ein Tipp für jene, die sagen, ich möchte da ganz tief hineinsteigen in diese Fragestellungen, dann wäre das Buch von Reinhard Brückner wirklich auch bestens geeignet. Ich gehe davon aus, dass alle diese Bücher hier auch im Buchgeschäft aktuell verfügbar sind, zumindest als Ansichtsexemplare. Also ich denke, Sie haben da genug Möglichkeiten, über Bibliothek, aber auch Bookshop hier sich einen Überblick zu verschaffen. Meine Damen und Herren, ein Klassiker ist dieses Buch hier, der Bayer-Walter. Kennt jemand dieses Buch vielleicht schon? Ja? Ein dicker Schinken, ja? Didaktisch eine Katastrophe, muss ich sagen, aber was die Qualität der Informationen betrifft, hervorragend. Insbesondere was die Stoffchemie betrifft. Nun ist die Frage, was ist Stoffchemie? Stoffchemie heißt, dass er in diesem Buch, meine Damen und Herren, sind die Verbindungsklassen, die verschiedenen Molekülklassen sehr gut beschrieben. Nicht nur in ihrer Struktur, sondern vor allem auch, wie stellt man die Verbindungen her, wofür werden sie verwendet, welche Eigenschaften besitzen diese Vertreter dieser verschiedenen Molekülklassen. Und meine Wahrnehmung seit 10 Jahren, viele Fragen aus dem ersten Abschnitt der pharmazeutischen Prüfung werden aus diesem Lehrbuch extrahiert. Und deshalb an der Stelle der Hinweis, das ist ein gutes Buch, wo Sie vor allem auch die Stoffchemie gut abgebildet haben. Hans Beyer, Wolfgang Walter, ein Klassiker der organischen Chemie, sehr gut zu empfehlen. Nun, ein weiteres Buch, meine Damen und Herren, und ich denke, da brauche ich nicht viel zu sagen dazu, ist ein Kurzlehrbuch der organischen Chemie von Eberhard Ehlers. Sie kennen Herrn Ehlers. Herr Ehlers ist Kollege von mir. Er hat ja Sie auch schon unterrichtet. Sie kennen Herrn Ehlers als Lehrbuchautor, insbesondere mit dem Schwerpunkt, dass diese Bücher sehr gut die Brücke bauen in Richtung erstes Staatsexamen. Auch das Kurzlehrbuch Organische Chemie möchte ich an dieser Stelle sehr stark empfehlen. 2 Bücher noch, meine Damen und Herren. Da haben wir auch einen Klassiker, der in einschlägigen Kreisen als Kochbuch gilt. Und das ist das Organikum. Das Organikum ist ein Praxisbuch für das Labor, beschreibt die Darstellung vieler Moleküle und Molekülklassen, ist ein wunderbares Praktikumsbuch, das darüber hinaus aber sehr gute Inhalte liefert für theoretischen Unterbau. Und insofern möchte ich an der Stelle auch dieses Buch sehr stark empfehlen, insbesondere dann auch für das Praktikum. Das Organikum. Und zum Schluss, meine Damen und Herren, wenn Sie so wollen, Werbung in eigener Sache, aber an der Stelle aus meiner Sicht notwendig und gerechtfertigt, und zwar unser Lehrbuch Medizinische Chemie, Targets, Arzneistoffe, chemische Biologie. Dieses Buch ist noch nicht erhältlich, ist aber ab Ende April erhältlich. Das ist das Lehrbuch Medizinische Chemie. Warum stelle ich das jetzt in dieser Vorlesung vor? Das hat eigentlich 3 Gründe. Der erste Grund ist der, meine Damen und Herren, dieses Buch ist jetzt in der 2. Auflage demnächst erhältlich. Die 1. Auflage war aus der Sicht der Autoren zu teuer, mit 89 Euro. Damals war der Verlag auch noch der Auffassung, das Buch wird sich nicht so besonders gut verkaufen. Es war genau das Gegenteil der Fall. Die 1. Auflage ist sozusagen ausverkauft. Und das hat jetzt den Verlag dazu bewogen, in der 2. Auflage von vornherein mehr Bücher zu drucken, was den Preis dann um 10 Euro herabsetzt. Und bis Ende Oktober, wenn ich das richtig sehe, oder bis Ende September dieses Jahres, gibt es einen Vorzugspreis, einen Einführungspreis für dieses Lehrbuch, der liegt, glaube ich, bei 61 Euro. Also wenn Sie sowieso vorhaben, dieses Lehrbuch zu kaufen, dann wäre es gut, wenn Sie das im nächsten halben Jahr machen, weil nur dann dieser wirklich stark ermäßigte Preis gilt. Ich weise darauf hin, meine Damen und Herren, dass ich viele der Abbildungen, viele der Arzneistoffe, die ich als Molekül des Tages und der Woche hier vorstelle, natürlich aus diesem Buch entnehmen werde. Ja, damit, meine Damen und Herren, können wir unsere Einführung an der Stelle beenden und wir kommen zum letzten Punkt, der mir an der Stelle auch wichtig ist, und das ist das Thema Vorlesungsevaluation. Ich bin der Auffassung, meine Damen und Herren, dass keine Sache der Welt so gut ist, dass sie nicht immer wieder auch verbessert werden kann. Das gilt insbesondere für Lehrveranstaltungen. Und es ist mir ein besonderes Anliegen, dass wir in diesem Sommersemester, auch unter dem Gesichtspunkt, dass wir heute auch mit Aufzeichnungen begonnen haben und damit natürlich auch die Lehrveranstaltungen im Nachgang sozusagen zur Verfügung stellen, dass Sie mich dabei unterstützen, diese Lehrveranstaltung zu evaluieren. Eine Evaluation macht wenig Sinn am Beginn des Semesters. Da wissen Sie ja noch nicht, wie das Produkt sich entwickelt. Sie macht allerdings auch keinen Sinn in der letzten Vorlesungswoche, weil viele da auch schon sozusagen in Klausur sind, um auch sich vorzubereiten auf die Herausforderungen, Kolloquien und Klausuren. Das heißt, wir werden so im zweiten Drittel der Lehrveranstaltung dann eine Evaluation machen, wo ich Sie dann bitte, auch tatsächlich konstruktiv dann auch die Fragen zu beantworten und Ihre Kommentare zu machen. Das hilft mir, das hilft Ihnen bzw. Ihren Kolleginnen und Kollegen, die dann in den nächsten Jahren die Vorlesung hören. Und damit, meine Damen und Herren, können wir einen ersten Einstieg machen in die Grundlagen der organischen Chemie. Und ich beginne heute, meine Damen und Herren, weil ich gerade darüber einen Vortrag gehalten habe bei österreichischen Ärzten und Apothekern, über ein Pflaster, das ganz interessante Eigenschaften aufweist. Und zwar ist das ein Capsaicinpflaster. Meine Damen und Herren, ich möchte an der Stelle darauf verweisen, dass ich als Schüler bei meinen Lehrern insgesamt gesehen relativ hohes Ansehen genossen habe, was meine schulischen Leistungen betraf. Ich war kein schlechter Schüler. Allerdings hatte ich, ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen, bei uns gab es noch eine sogenannte Betragensnote. Also richtig, bis zum Abitur. Ja? Und ich hatte in der Oberstufe immer das Gesamtkalkülverhalten in der Schule, Doppelpunkt, wenig zufriedenstellend. Das war quasi am Abgrund, meine Damen und Herren. Eine Stufe schlechter hätte bedeutet, mein Klassenlehrer hätte mich der Schule verweisen können, ohne Angabe von Gründen. Woran lag das, meine Damen und Herren? Alle Geschichten kann ich heute hier nicht erzählen, weil das aufgezeichnet wird, ja? Aber eine möchte ich Ihnen erzählen, meine Damen und Herren. Wir wussten schon damals, dass man mit Capsaicin gute Dinge machen kann. Das gefällt Ihnen, gell? Wir haben Capsaicin, meine Damen und Herren, besorgt, sage ich jetzt nicht woher, haben das eingearbeitet in eine schöne Salbengrundlage, ja, waren Schüler, und haben damit beispielsweise, das ist aber nicht zur Nachahmung empfohlen, ja, auf einen Telefonhörer aufgebracht. Ja. Und wenn Sie dann einen solchen Hörer zum Ohr halten, ja, dann sehen Sie zwei Phänomene. Erstens, dass sich der das macht, wundert, warum das Ohr plötzlich heiß wird, ja, beziehungsweise kommt es zu einer massiven Durchblutungssteigerung im Ohr. Gut, das war mit ein Grund, warum ich in der Schule auch dann das eine oder andere Mal abgemahnt wurde, wegen solcher Dinge. Heute, meine Damen und Herren, stelle ich Ihnen ein Pflaster vor, das eine Zulassung hat seit einiger Zeit. Ein Pflaster, das zur Behandlung von sogenannten neuropathischen Schmerzen eingesetzt wird. Neuropathische Schmerzen treten beispielsweise auf, und das ist ein wichtiges Beispiel, also dazu werden Sie später viel noch hören, nach einer Infektion, die wir als Gürtelrose bezeichnen. Das ist eine ganz schmerzhafte Angelegenheit, meine Damen und Herren, die einhergehen kann mit neuropathischen Schmerzen, die dann allerdings schwierig zu behandeln sind. Neuropathische Schmerzen können auch viele andere Ursachen haben, auf darauf gehe ich nicht ein. Jetzt allerdings, meine Damen und Herren, gibt es ein Pflaster. Ich darf das kurz nehmen. Das auf die Haut aufgebracht wird. Dieses Pflaster enthält hochdosiert den Wirkstoff Capsaicin, zu dem ich gleich viel erzählen werde. Und dieser Wirkstoff Capsaicin, hochdosiert, führt letztlich dazu, dass es zu Schädigungen an Nervenendigungen kommt, die für die Schmerzbildung bzw. Weiterleitung von entscheidender Bedeutung sind. Und damit kann man den neuropathischen Schmerz behandeln. Die Anwendung ist äußerst schwierig und bedarf einer sorgfältigen Applikation. Auf diese Details gehe ich nicht ein, aber ich will vielleicht eine Sache sagen. Bevor Sie dieses Pflaster anwenden, meine Damen und Herren, müssen Sie an der Stelle mit Lokalanästhetika vorbehandeln. Sonst würde der Patient, der damit behandelt wird, die Behandlung innerhalb von Sekunden abbrechen, weil die Behandlung mit Capsaicin ist selbst zunächst auch sehr schmerzhaft. Und Sie müssen also mit Lokalanästhetika hier Schmerzunempfindlichkeit erzeugen und dann einwirken lassen für 30 Minuten eine Stunde, bis eine Stunde, um dann den gewünschten Effekt zu haben. Nun haben wir hier keine Vorlesung über neuropathischen Schmerz, sondern Grundlagen der organischen Chemie, meine Damen und Herren. Die Frage ist jetzt, was versteckt sich hinter diesem Capsaicin? Und das wollen wir uns anhand der nächsten Abbildung ansehen, meine Damen und Herren. Und diese Abbildung, für die entschuldige ich mich ein klein wenig, weil sie ein bisschen klein geraten ist und weil Sie sehr viel hier sehen. Aber diese Abbildung ist eine Originalabbildung aus einer Zeitschrift, die ich ganz oft noch auch im Rahmen dieser Vorlesung ansprechen werde. Und das ist die Zeitschrift Nature Reviews Drug Discovery. Eine ganz wichtige Zeitung für all jene, die sich im weitesten Sinne für Arzneistoffe und Arzneimittel interessieren. Sie alle wissen, wenn Sie eine Uni-E-Mail-Adresse haben, haben Sie Zugang auch zur elektronischen Zeitschriftenbibliothek. Nutzen Sie die Möglichkeit, um über die Uni-E-Mail-Adresse auch auf die elektronische Zeitschriftenbibliothek zugreifen zu können. Sie finden alle Ausgaben dieser Zeitschrift, Nature Reviews Drug Discovery, aber viele andere Zeitschriften auch, Herr Stark wird Ihnen das noch genau erklären, wie das funktioniert, in elektronischer Form. Ich werde Ihnen immer wieder auch Abbildungen aus dieser Zeitschrift zeigen. Und jetzt, meine Damen und Herren, gilt es für Sie und für uns, dass wir unser gesamtes Augenmerk auf dieses Molekül lenken. Das ist das Molekül Capsaicin, transdermales Patch, transdermales Pflaster. Dieses Capsaicin, meine Damen und Herren, wird hochdosiert eingesetzt zur Behandlung vom neuropathischen Schmerz. Woher kommt das Capsaicin? Hat jemand eine Idee, woher das kommt? Bitte? Genau. Peperoni höre ich jetzt gerade. Das heißt, es ist ein Naturstoff, ganz richtig. Allerdings lässt sich dieses Capsaicin natürlich auch im Labor auf chemisch-synthetische Art und Weise herstellen. Wir haben zwei Quellen, Natur, wir können also Peperoni extrahieren, oder wir synthetisieren dieses Molekül. Und heute, meine Damen und Herren, wollen wir uns dieses Molekül, und Sie könnten eine erste kleine Fingerübung machen, zeichnen Sie ruhig einmal dieses Molekül ab. Ja? Machen Sie einen Versuch. Ja? Schauen Sie sich das Molekül an, prägen Sie sich die Struktur ein, und zwar innerhalb von 5 Sekunden, und versuchen Sie dann, diese Struktur auf dem Blatt wiederzugeben, in korrekter Art und Weise. Ja? Das machen wir jetzt einmal. Erster Versuch, Einprägen der Struktur. Und dann, so ein schickes Teil habe ich auch. Ja? Meins ist allerdings schwarz. Und zeichnen Sie diese Struktur. Was machen wir heute, meine Damen und Herren? Wir werden uns diese Struktur ganz genau ansehen. Dorothea, ist es Ihnen gelungen, nach Einprägen die Struktur korrekt zu zeichnen? Nee. Nee. Da müssen Sie sich aber nicht schämen dafür. Ja, da muss man Übung gewinnen. Ich will Sie sensibilisieren. Ja. Sie sollten eines jetzt zukünftig immer auch mithaben. Einen kleinen Schreibblock, einen Bleistift oder einen Kugelschreiber. Und wenn Sie in der U-Bahn sitzen, im Bus oder im ICE oder IC oder Regionalexpress, aber bitte nicht im Auto, ja, außer Sie sind Beifahrer, ja, nehmen Sie den Block her und zeichnen Sie chemische Strukturen. Ja. Das meine ich ganz ernst.
Ist gut, gute Übung. So, meine Damen und Herren, was gibt es zum Capsaicin alles zu sagen? Ein Naturstoff. Und über Naturstoffe werden Sie in der Vorlesung von Professor Dingermann noch viel hören. Kann auch auf chemisch-synthetischen Wege hergestellt werden. Und wenn wir uns das Capsaicin ansehen, meine Damen und Herren, dann fällt auf, dass wir unter anderem eine solche Struktur, ein solches Strukturelement in diesem Capsaicin finden. Eine sogenannte funktionelle Gruppe, das ist ein Begriff, der jetzt auch wichtig ist. Das Molekül Capsaicin ist durch eine chemische Struktur charakterisiert und in dieser chemischen Struktur sehen wir funktionelle Gruppen. Und diese funktionellen Gruppen, die werden wir ausführlich auch in diesem Semester besprechen. Und ohne jetzt auf die großen Details einzugehen, meine Damen und Herren, können wir festhalten, dass das, was wir hier an die Tafel geschrieben haben und was wir als zentrales Strukturelement im Capsaicin-Molekül sehen, ein sogenanntes Säureamid ist. Ein Säureamid. Ich schreibe das einmal an die Tafel, ist ein Säureamid. Vielleicht schreibe ich an der Tafel ganz allgemein einmal auf, das hier, meine Damen und Herren, und das kennen Sie bereits aus dem ersten Semester, da haben wir ja die Essigsäure besprochen. Das ist die allgemeine Schreibweise für Carbonsäuren. Und von diesen Carbonsäuren gibt es viele Abkömmlinge. Abkömmlinge heißen, wie noch, wer weiß das zufällig? Derivate, ganz genau. Und ein Derivat einer Carbonsäure ist ein Säureamid. Das ist hier ein spezielles Säureamid, und zwar deshalb, weil primäre Säureamide haben die allgemeine Struktur, wie ich sie jetzt hier an die Tafel schreibe, NH2. Es gibt aber Säureamide, wo ein Wasserstoff durch einen Alkyl- oder Arylkreis ersetzt ist, aber trotzdem ist es ein Säureamid. Meine Damen und Herren, was wir hier bei dem Capsaicin im Säureamid-Strukturelement noch haben, ist auch eine weitere wichtige funktionelle Gruppe, die wir hier natürlich jetzt einmal umranden können, die ich hier auch finde und die ich auch im Bereich der Carbonsäuren sehe. Und das ist eine funktionelle Gruppe, meine Damen und Herren, die uns noch ganz oft beschäftigen wird. Und ich frage Sie an der Stelle, weiß jemand, wie das heißt? Ja, wie heißen Sie?
Royenkle.
Haben Sie auch einen Spitznamen?
Ja?
Roy.
Roy? Ja.
Prima Roy. Ja, das ist eine Carbonylgruppe, ganz genau. Roy, wenn wir uns die Carbonylgruppe ansehen und wenn Sie das Wissen hernehmen, dass Sie sich hier schon erarbeitet haben und ich die Frage stelle, wie sieht es aus mit der Ladungsverteilung bei dieser Carbonylgruppe? Wo würden Sie die Ladungsschwerpunkte sehen und erkennen? Absolut richtig. Das heißt, wir können dem ein Delta Minus geben, ja, negativ geladen, und der Kohlenstoff ist dementsprechend positiv. Das ist schon mal eine wichtige Aussage. Das heißt, diese Gruppe, meine Damen und Herren, ist auch eine funktionelle Gruppe, und zwar ist das die Carbonylgruppe. Und die Carbonylgruppe zeichnet sich dadurch aus, dass der Carbonylkohlenstoff partiell positiviert ist und der Sauerstoff partiell negativiert. Damit haben wir eine wichtige Take-Home-Message auch an der Stelle gleich mitgenommen. Ja? Wichtiger Punkt. Meine Damen und Herren, als nächstes wollen wir die Frage stellen, ob und in welchem Ausmaß das Molekül Capsaicin entweder saure Eigenschaften oder basische Eigenschaften zeigt. An der Stelle die Frage, Lisa, was charakterisiert eine Brønsted-Säure?
Richtig. Eine Brünstedsäure ist ein Protonendonator. Lisa, wenn Sie sich das Molekül Capsaicin ansehen, haben Sie das Gefühl, unter Berücksichtigung der Struktur, dass Sie irgendwo eine Gruppe sehen, wo Sie das Gefühl haben, hoppala, wie der Österreicher sagt, ja, da könnte tatsächlich ein Element enthalten sein, wo ein Proton übertragen werden könnte auf eine Base. An der Säureamidgruppe, also am NH. Und wo noch? Sehen Sie, das ist der entscheidende Punkt. Wir können festhalten, meine Damen und Herren, und da muss ich jetzt eine kleine Korrektur machen, das war ein bisschen schlampig, ja? Oh, das wollte ich gar nicht weghaben. Ja, man müsste es korrekt so machen, Sie wissen das natürlich. Die Säureamidgruppe, das können Sie an der Stelle gleich mal vermerken, reagiert typischerweise neutral. Ja? So, aber die Lisa hat völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass wir hier ein Strukturelement haben, das so aussieht. Ich mache das jetzt in völliger Analogie. Zu dem, was in der Abbildung zu sehen ist. Wir haben hier ein interessantes Strukturelement. Ups. Ein interessantes Strukturelement. Ja, ist schon wieder da. Und zwar haben wir hier ein Phenol. Wir haben als funktionelle Gruppe, meine Damen und Herren, die ganz wichtig ist, die Hydroxylgruppe. Oder OH-Gruppe, Hydroxylgruppe, OH-Gruppe. Und die allgemeine Schreibweise ROH beschreibt Alkohole. Ethanol kennen Sie vielleicht. In jedem Verhältnis mit Wasser mischbar, unter anderem auch im Äppelwein enthalten, den ich selbst nach 10 Jahren Präsenz in Hessen noch immer nicht mag. Im Gegensatz zum Rheingau-Riesling. Bei den Alkoholen, meine Damen und Herren, können wir festhalten, und das werden wir dann auch ausführlich besprechen, gibt es sogenannte aliphatische Alkohole, Methanol, Ethanol, Propanol und so weiter, und sogenannte Phenole. Und das Phenol, meine Damen und Herren, das Phenol hat diese Struktur. Und wir wollen an der Stelle festhalten, dass sich Phenole im Gegensatz zu aliphatischen Alkoholen dadurch auszeichnen, dass sie im Vergleich zu den aliphatischen Alkoholen eine deutlich höhere Azidität aufweisen. Also um auf die Frage zu kommen, Lisa, Sie haben völlig recht. Die phenolische OH-Gruppe ist in der Lage, ein Proton abzugeben. Wenn Sie das beispielsweise versetzen mit Natronlauge, das mache ich jetzt einfach einmal, plus NaOH, dann wird daraus die korrespondierende Base der Säure Phenol gebildet und das ist das Phenolatanion. Warum Phenole im Gegensatz zu aliphatischen Alkoholen eine höhere Azidität aufweisen, das werden wir noch im Detail besprechen. Aber wir können festhalten, meine Damen und Herren, dieses Molekül Capsaicin enthält als funktionelle Gruppen ein Säureamidstrukturelement und auch eine phenolische OH-Gruppe und diese phenolische OH-Gruppe verleiht diesem Molekül saure Eigenschaften. Frage an der Stelle, meine Damen und Herren, sehen Sie noch weitere funktionelle Gruppen im Molekül Capsaicin? Bitte. Sandra? Wir haben einen Ether, sehr richtig. Die Sandra hat mit scharfem Blick erkannt, dass wir hier auch eine Ether-Struktur in diesem Capsaicin-Molekül enthalten
haben. Und zwar einen Phenolether. Wir haben hier eine Methylgruppe, wir werden das gleich im Detail besprechen. Wir haben also eine Hydroxylgruppe, welche dem Molekül saure Eigenschaften verleiht. Wir haben hier eine Ätherstruktur. Damit haben wir jetzt drei funktionelle Gruppen charakterisiert. Sandra, sehen Sie noch eine funktionelle Gruppe? Gehen Sie in den rechten Teil des Moleküls? Wir haben auch, ganz richtig, eine Doppelbindung. Am Ende des Moleküls, wenn Sie so wollen, mache was ganz analog, so eine Doppelbindung. Jawohl, eine CC-Doppelbindung. Ja, damit haben wir das Molekül Capsaicin schon ganz gut charakterisiert. Ein Säureamid, eine phenolische OH-Gruppe, ein Ätherstrukturelement und auch eine CC-Doppelbindung. Jetzt meine Frage, was würden Sie sagen, wenn man dieses Molekül ansieht, aus dem Bauch heraus? Ist das ein Molekül, das besonders gut in Wasser löslich ist? Hydrophil, Philos der Freund, wasserlöslich, hydrophil. Oder ist dieses Molekül eher lipophil, Lipos, Fett? Ja? Was meinen Sie, meine Damen und Herren? Bitte. Anne? Die Anne ist der Auffassung, dass es eher lipophil ist. Und die Anne liegt mit ihrer Einschätzung richtig. Dieses Molekül ist relativ stark lipophil, wird gut gelöst durch organische lipophile Lösemittel, weniger durch Wasser. Was dann aber auch, meine Damen und Herren, erklärt, und das ist jetzt wichtig, warum Capsaicin, wenn es auf die Haut aufgebracht wird, durch die Haut hindurch sozusagen in die tieferen Hautschichten hineingelangen kann. Ein ausschließlich hydrophiles Molekül würde diesen Weg nicht gehen können, weil die lipophile Barriere der Haut nicht überschritten werden könnte. Was lernen wir daraus an dieser Stelle, auch im Hinblick auf Arzneistoffe? Arzneistoffe, die transdermal appliziert werden, müssen über eine entsprechende Lipophilie verfügen, sonst würden sie nicht über die Haut aufgenommen werden können. Und für Capsaicin gilt, dass es in der Tat über lipophile Eigenschaften auch verfügt. Finden Sie das nicht spannend, meine Damen und Herren? Ich jedenfalls sehr. Seit mehreren Dekaden bin ich fasziniert von den Eigenschaften von Molekülen. Und als Einstieg für den Freitag, meine Damen und Herren, wollen wir uns jetzt die Frage stellen gemeinsam, wie sieht denn eigentlich die dreidimensionale Struktur dieses Capsaicins aus? Wieso lachen Sie jetzt? Ja?
Weil dreidimensionale Strukturen immer sehr toll sind. Ich kenne es noch aus der Schule, wir haben das so ein bisschen gebaut und es war immer toll.
Das war toll, ja. Also das finde ich auch, ein Molekülbaukasten muss ins Haus, ja. Meine Oma hat immer gesagt, ein Mann muss ins Haus, ja, aber ich sage, ein Molekülkasten muss ins Haus. Moleküle zu bauen mit kleinen Molekülbaukästen ist absolut sinnvoll, weil dadurch bekommt man eine Vorstellung, wie Moleküle wirklich gut aufgebaut sind. Wie heißen Sie?
Carmen.
Carmen, wenn Sie sich das Molekül Capsaicin ansehen, dann wollen wir mal feststellen, welches Element ist eigentlich hauptsächlich am Aufbau dieses Moleküls beteiligt? Na, welches Element meine ich jetzt? Also welches ist es, Phosphor oder?
Ach so, Kohlenstoff.
Kohlenstoff. Meine Damen und Herren, die Chemie der organischen Moleküle ist die Chemie der Kohlenstoffe, nicht? Dass das mal ganz klar ist. Wir haben also viele C-Atome. Kann man, was findet man noch?
Sauerstoff.
Wir haben Sauerstoff,
Wasserstoff,
Stickstoff. Was haben wir bei organischen Molekülen auch noch?
Schwefel.
Was noch?
Phosphor.
Sehen Sie, damit haben wir es eigentlich schon. Kohlenstoff, Wasserstoff, Grundgerüst. Und dann die sogenannten Heteroatome. Stickstoff, Schwefel, Phosphor, Sauerstoff. Das sind die Bausteine für unsere kleinen und größeren mittelgroßen Moleküle. Arzneistoffe, meine Damen und Herren, sind meist typischerweise kleine organische Moleküle. Kommen, jetzt aber zur Struktur. Was könnte man zum Beispiel sagen? Wir richten unser Auge, meine Damen und Herren, auf diesen Carbonylkohlenstoff. Denken Sie noch zurück an die Seminare des ersten Semesters, zweites Semester. Da haben Sie ja, glaube ich, mit Hybridisierung auch schon ein bisschen zu tun gehabt. Ja? Genau. Roy, Carbonylkohlenstoff. Ja? Was würde man da sagen können, wenn wir den Blick werfen auf diesen zentralen Kohlenstoff?
Die Doppelbindung hält hier eine Pi-Bindung und eine Sigma-Bindung. Und dass die Pi-Bindung schwächer ist und dass die abgegeben werden kann, dass die Doppelbindung vielleicht aufgetrennt werden kann in einer Einfachbindung.
Ich will es ein bisschen kürzer machen. Ja? Zunächst einmal, hier sehen wir. Dieser Carbonylkohlenstoff, meine Damen und Herren, dessen Molekülgeometrie ist einfach beschrieben. Ja? Das ist ein sp2-hybridisierter Kohlenstoff. Trigonalplanar. Die Bindungswinkel sind 3 mal 120 Grad. Das heißt, in diesem Teil des Moleküls haben wir Verhältnisse wie bei einer Flunder. Flach wie eine Flunder. Trigonalplanar. Der Kohlenstoff ist sp2-hybridisiert. Wir werden in der nächsten Vorlesung uns noch einmal mit dem Hybridisierungskonzept beschäftigen. Das war die Anne. Anne, wenn wir an der Stelle jetzt, wo ist mein Cursor? Was ist denn da los? Wenn wir an der Stelle auf diesen Zipfel des Moleküls zurückgehen, was beschreibt das eigentlich, Anne? Eine Methylgruppe. Man könnte auch hinschreiben CH3, nicht? Meine Frage jetzt an der Stelle, Anne, ist das, genau, das heißt, das ist nicht trigonalplanar wie hier, sondern das hier ist tetraedrisch. Das heißt, die Molekülgeometrie an dieser Stelle ist tetraedrisch. Die Anordnung der Substituenten, also sprich der drei Wasserstoffatome und des Restes, in die Ecken eines Tetraeders. Meine Damen und Herren, das sind wichtige grundsätzliche Überlegungen. Warum? Weil wir die Wirkungen von Arzneistoffen auf molekularer Ebene nur gut verstehen können, die Interaktion mit Rezeptoren, Enzymen und so weiter, wenn wir verstehen, wie die Struktur dieser Moleküle genau aussieht. Das heißt, meine Damen und Herren, wir haben hier im Bereich der Carbonylgruppe eine Molekülgeometrie trigonal planar, flach, Bindungswinkel 3 mal 120 Grad. Wir haben im Bereich dieser endständigen Methylgruppe Verhältnisse Kohlenstoff sp3 hybridisiert, Bindungswinkel 4 mal ungefähr, wer war das? Mehr, letzte Reihe, gell? Ja, 109 Grad, ganz genau. Meine Damen und Herren, wir haben das Ende der ersten Vorlesungsstunde erreicht. Ich würde gerne jetzt noch eine zweite Stunde machen, muss aber weg. Ich bin ja auch Vizepräsident momentan und relativ gut beschäftigt, um das einmal vorsichtig zu formulieren. Wir setzen fort am nächsten Freitag im Hörsaal B1 um 8:15 Uhr. Ich danke Ihnen.